Ich möchte mich auch recht herzlich für die Einladung bedanken bei den Organisatoren und vor allem dafür, dass das Thema Organspende auch hier einen Platz hat. Ich wurde gebeten, einen Fall zu präsentieren, den wir vor 2 bis 3 Jahren auf der Klinik erlebt haben, zusammen mit dem Herztransplantationsteam. Und der Inhalt meiner Präsentation ist die Interaktion Herz und Gehirn über den Tod hinaus. Der Fall war folgender: Ein 35-jähriger Mann, weitgehend gesund, bis auf eine Depression, hat Suizid begonnen, im Prinzip erfolgreich, durch Erhängen. Er hat sich in seinem Haus am Dachboden erhängt, ist dann von seiner Lebensgefährtin entdeckt worden. Wie lange er wirklich gehängt ist, ist unklar, ob das jetzt 5, 10 oder 15 Minuten waren. Die Gattin hat ihren Mann heruntergeschnitten und hat ihn dann Laien reanimiert, hat den Notarzt verständigt. Der primäre Rhythmus bei Eintreffen der Rettungskräfte war eine Asystolie. Es wurde erweiterte Reanimationsmaßnahmen gestartet und es konnte nach prolongierter Reanimation ein Spontankreislauf wiederhergestellt werden. Zur Information, es waren 10 Milligramm Adrenalin notwendig, also sehr hohe Dosen. Das spricht schon für eine sehr schlechte neurologische Diagnose. Der Patient ist dann ins Krankenhaus verbracht worden, gekühlt worden. Er ist nach dem Aufwecken nicht aufgewacht. Es wurde im CT der Verdacht auf Hirnödem bestätigt. Die gesamte Klinik ergab den Verdacht auf Vorliegen eines Hirntodsyndroms. Es wurden die üblichen Maßnahmen eingeleitet. Der Hirntod wurde relativ rasch bestätigt, weil es ein sehr klarer Fall war und eine Organentnahme wäre zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen. Das ist ein junger Patient, 35 Jahre, anamnestisch herzgesund. Natürlich stellt sich hier die Frage, ist dieser Organspender auch ein Herzspender? Und jetzt ein paar Informationen zur Herztransplantation. Heute, Sie sehen hier die Transplantationsfrequenzen im Eurotransplantraum. Österreich ganz links, diese Säulen, das brauchen Sie gar nicht zu beachten, es geht mehr um den Trend. In Österreich werden pro Jahr in etwa 50 bis 60 Herzen transplantiert. Das entspricht einer Frequenz von 7 Herzen pro Million Einwohner. Das war schon viel höher, das war Mitte der 90er Jahre fast doppelt so hoch. Allein im Wiener Zentrum gab es Mitte der 90er Jahre mit 100 Herztransplantationen, heute sind es 40 bis 50. In anderen Ländern ist das anders. Das kann schlechter sein und kann besser sein. Wir sind hier in etwa im Mittelfeld. Also über einen langen Zeitraum nimmt die Herztransplantationsfrequenz ab, weil es zu wenig Spenderorgane gibt. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Wartenden, hat man eine gegenläufige Entwicklung. Also der Bedarf ist da und es wird auch der Bedarf an Patienten, die sehr dringend eine Herztransplantation benötigen, hier diese ganz oben, diese roten Balken, der wird immer größer. Also ein schwerer Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage. Und der kann leider auch durch die vermehrte Verfügbarkeit von kardialen Pumpen, also Herzersatzsystemen, nicht befriedigt werden. Es versterben einfach viel mehr Patienten an den Wartelisten. Das sind die Resultate im internationalen Vergleich. Das sind transatlantische Daten, riesige Datenbank, 50.000 Patienten. Sie sehen, das 5-Jahres-Überleben nach Herztransplantation ist in den letzten 25 Jahren in etwa 60% gewesen. Patienten, die heute transplantiert werden, haben ein um 10 bis 20% höheres 5-Jahres-Überleben. Das liegt an der besseren Auswahl der Kandidaten, an der besseren perioperativen Medizin, aber vor allem dann auch in der besseren Langzeitbetreuung, bessere Immunsuppression. Aber das ist eben der Status quo. Warum gibt es so einen Mangel an Spenderorganen? Weil der durchschnittliche Organspender älter wird. Das sind die letzten 23 Jahre und Sie sehen hier, das durchschnittliche, das mediane Spenderalter ist drastisch gestiegen, auch bei den Herztransplantationen. Das ist hier diese blaue Kurve. Also knappe 30 Jahre im Median 1990 und heute 44 Jahre im Median. Also jeder zweite Herzspender ist schon über 44 Jahre alt. Das ist eine gewaltige demografische Entwicklung. Trotzdem sind die Gesamtergebnisse besser geworden. Also hier hat sich die Medizin sehr weiterentwickelt. Warum werden die Spender älter? Weil es Gott sei Dank viel weniger Schädel-Hirn-Traumen gibt, die eben bis zum Hirntod führen. Der Anteil der Traumatiker im westeuropäischen Bereich ist nur mehr 13%, wie Sie hier sehen können. Schädel-Hirn-Traumen nur mehr 13,3% aller Organspender. Der größte Anteil, 2/3 sind Hirninfarkte und vor allem die Hirnblutungen. Das sind hypertensive Massenblutungen und Subarachnoidalblutungen in aller Regel. Und dann gibt es einen Anteil, der wird interessanter, das sind die ischämisch-hypoxischen Hirnschäden. Und das sind die Patienten, die nach einer generalisierten Hypoxie erfolgreich reanimiert werden und die dann zu Organspendern werden, so wie in unserem Fall. Das waren Daten aus Westeuropa, in den USA ist das anders. In den USA gibt es noch vermehrt junge Traumatiker, da sind vor allem auch die Schusswaffenverletzten dabei. Die haben wir Gott sei Dank nicht. Aber in den USA wird hier bei diesen anoxischen Kreislaufstillständen vermehrt Augenmerk darauf gelegt, dass das Organspender werden. Das ist eine ganz rezente Arbeit, die wird erst im Dezember im Critical Care Medicine erscheinen. Und es ist eine riesige Datenbankarbeit. In den USA sind ungefähr 1000 Multiorganspender pro Jahr Patienten, die erfolgreich, also primär erfolgreich reanimiert wurden. Und bezogen auf das Langzeit-Outcome der Herztransplantation bedeuten diese Spender keinen Nachteil. Also ein reanimiertes Herz hat das gleiche Langzeitergebnis im Empfänger als ein nicht reanimiertes Herz. Also hier ist für diesen Empfänger kein Nachteil zu erwarten. Jetzt switchen wir zum Hirntod. Hirntod ist ein Syndrom, das eigentlich zu fast 100%, eigentlich zu 100% klinisch diagnostiziert wird. Die ganzen Zusatzuntersuchungen braucht man eigentlich nur zur Bestätigung. Und es gibt neben den neurologischen Symptomen auch typische, vor allem kardiovaskuläre Symptome des Hirntodsyndroms. Und das allerhäufigste ist die Hypotension. Und das zweithäufigste ist der Diabetes insipidus. Und alle anderen sind eher selten und machen eigentlich keine großen klinischen Probleme. Kardiale Arrhythmien treten nur bei einem Viertel aller Hirntoten auf in dieser Analyse. EKG-Veränderungen sind mannigfaltig, aber sie haben keine klinische Relevanz. Warum ist die Hypotension so häufig? Weil sie einerseits resultiert auf Hypovolemie, meistens bedingt durch Diabetes insipidus, also Verlust von viel freiem Wasser, das oftmals nicht ausreichend substituiert wird, bis man es halt erkennt. Dann gibt es natürlich eine Fülle von sozusagen kardialen Dysfunktionen, die zu dieser Hypothermie führen. Am wesentlichsten beim primärherzgesunden Spender ist hier der Prozess des Hirntodes, nämlich dieser Sympathikotonus, dieser ganz massive und auch dieser ganz massive Katecholaminsturm, der per se schädigend auf das Herz wirkt. Und dann gibt es natürlich Hypotension, auch die Vasodilatation, die hier pathophysiologisch eine große Rolle spielt. Nach dem Zusammenbruch der Gehirnperfusion kommt es zu dieser maximalen Katecholaminausschüttung, und zwar so lange, bis die Speicher leer sind. Und in der Folge kommt es dann zu einem schweren vasodilatativen Schock. Das ist der Hauptgrund der Vasodilatation. Wie therapiert man das? Lastoptimierung, sprich Volumen, Vorlast, Nachlast. Dann braucht man natürlich Vasopressoren, man braucht eventuell Inotropika. Es gibt aber auch Alternativen und darüber werde ich ein bisschen erzählen. Je länger so ein Hirntodsyndrom anhält, das kann man sich vorstellen, das entspricht unserem Hausverstand, desto schwerer sind Endorgane geschädigt. Das betrifft das Herz, aber auch die Nieren, die Leber und die Lungen. Das ist gut untersucht. Wiederum große Datenbankanalysen. Dauert der Hirntod, also die Zeit von der Detektion des Hirntodes bis zur Organentnahme länger als 72 Stunden, ist das Langzeitüberleben der transplantierten Herzen schlechter. Und deswegen empfehlen wir immer, rasch zu sein, rasch den Hirntod zu diagnostizieren. Und wenn er diagnostiziert ist, dann rasch die Organe zu entnehmen, so rasch es eben geht. Aber Regeln müssen auch manchmal gebrochen werden. Wie geht es bei unserem Fall weiter? Es kommt zur sogenannten Spenderevaluierung. Es werden alle Organe gecheckt, auch das Herz. Das macht man bei jedem potenziellen Herzspender mittels Echo. Und hier findet sich überraschenderweise eine mittel- bis höhergradig reduzierte systolische und diastolische Ventrikelfunktionsstörung. Zu diesem Zeitpunkt hat der Patient hochdosiert Noradrenalin als Vasopressor laufen. Wir wissen, dass Noradrenalin im Rahmen der Organspende ein schlechteres Langzeitoutcome bei Herztransplantation macht. Die Gründe sind mannigfaltig. Also einerseits wird natürlich kommt es zu einem vermehrten Sauerstoffbedarf, zu vermehrt Ischämien. Es kommt aber auch zu vermehrt Inflammation, wie bei allen Katecholaminen, die man hoch dosiert verabreicht. Und je höher das Noradrenalin läuft, desto schlechter ist die intrinsische Kontraktilität des Herzmuskels hier in einer klinischen Studie gemessen. Und desto schlechter ist dann auch das Einjahresüberleben. Hier eine andere Studie mit gleichen Ergebnissen. Bei der Herztransplantation ist es schlecht, wenn im Spender viele bzw. hochdosierte Vasopressoren und Katecholamine laufen und man sollte trachten, rasch von diesen Vasopressoren und Katecholaminen wegzukommen. Für das Nieren- und Leber-Outcome ist das nicht so wichtig, aber für das Herz-Outcome ist das sehr wichtig. Und was haben wir bei diesem Spender gemacht? Wir haben versucht, das Volumen noch mehr zu optimieren. Wir haben mehr Volumen gegeben und wir haben dann Hydrocortison gestartet in dieser klassischen Sepsis-Dosierung. Also wir geben meistens 100 Milligramm Bolus und dann 200 bis 300 Milligramm am Tag. Sie wissen, das ist eine etablierte Therapie gewesen in der Sepsis. Das hat in der Sepsis nicht zu einem verbesserten Langzeitoutcome geführt, aber doch relativ konsistent zu einem verbesserten Vasotonus, der sich dadurch bemerkbar gemacht hat, dass man die Katecholamine schnell reduzieren konnte. Und das ist auch bei Organspendern der Fall. Und das werden Sie regelhaft sehen. Also wir konnten hier das Noradrenalin drastisch reduzieren. Wie die Substanz genau wirkt, kann man im Prinzip nur spekulieren. Es ist bei diesem Krankengut nicht gut untersucht. Es wird wohl ein direkter Effekt auf den Vasotonus sein, eine verbesserte Ansprechbarkeit auf endogene Katecholamine. Es kann auch eine Modulation der Inflammation im Herzen sein. Wir wissen, dass Hirntod an sich, der Zerfall des Hirngewebes, zu einer massivsten systemischen Inflammation führt und je ausgeprägter diese Inflammation ist, desto ausgeprägter ist wiederum die kardiale Dysfunktion. Ist lange bekannt, hat man auch mit Hochdosiskortison therapeutisch versucht zu modellieren, ist nicht gelungen. Beim Hydrocortison schaut es relativ gut aus, da gibt es zwei kleine Studien dazu. Die eine zeigt, dass fast jeder Hirntote eine ausgeprägte Nebennierenrindeninsuffizienz entwickelt und die zweite neuere Studie im Anesthesiology zeigt, dass das Hydrocortison konsistent signifikant zu einer hämodynamischen Stabilisierung führt und zwar bei den allermeisten Patienten. Und wir, also sozusagen die offiziellen Referenten für Organspende, empfehlen frühzeitig den Einsatz dieser Substanz, um vom Katecholaminen rasch wegzukommen. 36 Stunden nach dem ersten Herzecho wurde das zweite gemacht. Es kam zu einer weitgehenden Normalisierung der Linksventrikelfunktion und es wurde die Multiorganentnahme durchgeführt, jetzt inklusive Herz. Das Herz wurde transplantiert und hat in der Frühfunktion und auch inzwischen in der Spätfunktion gut funktioniert. Das ist ein altbekanntes Problem, dass Hirntod Herzdysfunktion macht. Der Patient hat aber nicht nur einen Hirntod durchlebt, ist ein falsches Wort, erlitten, sondern er hat auch ein sogenanntes Postreanimationsherzversagen, wie auch immer man es benennen will, durchlebt, also durch die generalisierte und myokardiale Hypoxie kommt es natürlich zu kardialer Dysfunktion. Das Ganze wird, das haben wir schon gehört, durch Ischämie-Reperfusionsschaden getriggert. Es gibt einen direkten Katecholaminschaden, ich habe es erwähnt. Es gibt die Inflammation. Man muss dazu wissen, das wird meistens wieder besser. Und zwar im Verlauf von Stunden bis Tagen. Also manchmal ist es sinnvoll, einfach nur ein bisschen zu warten. Das ist auch in einer ganz neuen Arbeit schon sozusagen nicht nur uns in Wien aufgefallen, sondern ist auch schon in Australien aufgefallen. Ein längeres Intervall von Hirntod bis zur Organentnahme kann dem Spenderherz die Möglichkeit geben, sich ein bisschen von diesem Katecholaminsturm zu erholen. Ist eine Hypothese, nur eine Datenbankarbeit, aber es ist nicht immer sozusagen der schnelle Schnitt der beste Schnitt. Was wahrscheinlich kommen wird, ist die Empfehlung, bei den instabilen Spendern frühzeitig Vasopressin, Arginin, Vasopressin in niedriger Dosierung einzusetzen. Die Erfahrungen damit sind gut. Es gibt Berichte, dass es eben vor allem zu einer Verbesserung der kardialen Performance kommt. Es gibt aber noch keine prospektiven, kontrollierten Daten. Steroide, hochdosierte Steroide im Grammbereich sind wirkungslos in dieser Indikation. Das ist gut untersucht, das empfehlen wir nicht außerhalb von klinischen Studien. Am Schluss vielleicht noch eine kleine Literaturempfehlung. Es gibt eine gute deutsche Übersichtsarbeit des österreichischen Arbeitskreises für Herztransplantation, Kardiologie, Transplantationschirurgie, Anästhesie, perioperative Medizin. Die ist in der Wiener Klinischen Wochenzeitschrift publiziert. Und jetzt komme ich zum Schluss und ich möchte bitte, dass Sie mit nach Hause nehmen. Es gibt einen wirklich eklatanten Mangel an Spenderorganen. Deswegen lohnt es sich, um jeden Spender zu kämpfen. Es gibt fast keine Idealspender mehr, so wie wir sie vor 20 Jahren gekannt haben. Die heutigen Patienten haben Vorerkrankungen, bringen Risikofaktoren mit. Eine Reihe dieser Risikofaktoren sind nicht modifizierbar. Das Alter, irgendwelche kardialen Risikofaktoren, also sprich alte Infarkte oder Rauchen, das können Sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr modifizieren. Sie können aber sehr wohl noch modifizieren gewisse Zeiten, die Zeit nach dem Hirntod bis zur Organentnahme, dann die kalte Ischämiezeit kann man modifizieren. Die Katecholamindosen und auch das Serum Natrium, das habe ich hier nicht angerissen. Wir sprechen dann eigentlich sollte man nicht vom marginalen Spender sprechen, weil das ist keine Randgruppe mehr, das ist inzwischen die Hauptgruppe. Also die Kombination an Risikofaktoren lässt den verantwortlichen patientenführenden Arzt entscheiden, ob die Transplantation dieses Organs in jenen Spender sinnvoll ist. Erscheint. Das ist die Vorgehensweise, so wie sie heute durchgeführt wird. Danke für die Aufmerksamkeit.